Nein, echt?
Kein Scheiß.
Ich habe nicht drauf geachtet. Okay.
Also da war der Überführungsfahrer oder die Überführungsfahrerin absolut diszipliniert. Chapeau.
Finde ich gut.
War bei dir in der Lehre, ne?
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo. Ich bin Jan Götze, das hier ist Folge 91 und mir gegenüber sitzt Peter. Hallo
ja.
Peter.
Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und super britisch, du hast es nicht gemerkt gerade, aber die Aufnahme startete quasi bei 007.
Aha.
Passt ganz gut, denn heute haben wir ein britisches Fahrzeug, was jetzt nicht so sehr James Bond-mäßig im allerersten Moment ist, aber trotzdem, finde ich, passt trotzdem einfach gut.
Die Marke ist immer, die Bösen fahren immer diese Marke bei James Bond.
Stimmt, ja. Und wir wissen ja schon, was hier jetzt gleich Thema ist. Und böse sah das Auto auf jeden Fall aus.
Ja, und der Sound, der war auch nicht schlecht.
Ja.
Den hören wir uns jetzt an.
Der Sound.
V8 und ziemlich aggressiv und wir waren beide ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. Aber warum wir beim Sound erstaunt waren, wie er jetzt klang, das wird später noch Thema werden.
Genau. Und wir sprechen heute über den Jaguar F-Type. Also ein Sportwagen von Jaguar, für mich eigentlich, wenn du mich fragst, so der Sportwagen der Neuzeit von Jaguar.
Ja, stimmt. Auch wenn das bei mir so ein bisschen ein Auto ist. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine besondere Connection zum F-Type. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele, auch die jetzt zuhören und auch sonst so, Jaguar F-Type einfach, das ist wie ein Porsche 911 so ungefähr, ne? Nur
ja,
von der Insel.
So ein bisschen schon, ja.
Also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Ding.
Und das ist vor allen Dingen ein Auto, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist.
Ja, wann ging's los mit dem F-Type?
Ja, ich habe mal nachgeschaut. Also er wurde auf dem Autosalon 2012 in Paris präsentiert, kam dann 2013 auf den Markt. Aber eigentlich ging's schon im Jahr 2011 los. Mhm. Auf der IAA wurde damals eine Studie gezeigt. Und ich muss gestehen, diese Studie hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. CX-16 hieß diese Studie damals.
Habe ich ehrlich gesagt auch nicht.
Musste ich auch mal kurz googeln. Und es ist praktisch die Coupé-Version vom F-Type. Und die war damals schon sehr, sehr nah dran. Guckst du gerade
ja,
parallel?
Ich gucke sie gerade mal an. Ja, tatsächlich. Das sieht aus wie ein F-Type. Ja,
genau.
Das stimmt.
Und wo wir gerade bei Studien sind, ganz kurzer Exkurs, aber ich muss das nochmal loswerden. Wenn du das schon gerade googelst, google mal Jaguar XK180. Das ist nämlich, wenn du mich fragst, eine der schönsten Studien von Jaguar überhaupt. Das war 1998 so eine Neuinterpretation des D-Type.
Ja, British Racing Green und so richtig so Retro-Design, aber auf gut gemacht. Ne?
Genau, so Speedster-mäßig ist quasi ein bisschen so wie ein XK8 oder XKR aus der damaligen Zeit, aber dann so Speedster-mäßig sieht mega geil aus. Und ich erinnere mich bis heute an so eine Folge von Motorvision, damals auf DSF.
Ja.
Da sind die dieses Auto gefahren. Und das fand ich fand das Auto sah so brutal aus. Und wenn ich mich recht erinnere, sind die damit sogar abgeflogen auf der Rennstrecke.
Echt?
Es hat nämlich geregnet. Ja.
Kann passieren, ne?
Also, falls ihr den XK180 nicht kennt und die Möglichkeit habt, googelt mal. Wirklich ein wunderschönes Auto, wenn ihr mich fragt. Und ich habe sogar rausgefunden in der Recherche hier für diese Folge. Ich weiß, ich bin wieder ein bisschen abgekommen, aber das kennt ihr ja schon.
Ich lehne mich zurück.
Ja, nee, nur
erzähl
ganz,
mal weiter.
Nur ganz kurz. Es gibt auch Firmen, die eben diesen Jaguar XK8 zum XK180 umbauen. Ja, also wirklich, wie ich finde, ein wunderschönes Auto. Aber okay.
Aber darum geht's ja gar nicht.
Nee, es geht um Jaguar. Aber jetzt kommen wir zurück zum F-Type, okay?
2011 Studie, 2012 kam er dann in Serie.
Genau, also 2012 wurde die Serienversion präsentiert, 2013 kam er auf den Markt. Und es ist so gesehen, ist es der Nachfolger des XK, der 2014 dann eingestellt wurde. Aber man muss ja sagen, er ist deutlich kleiner. Der ja. XK, das war ja eher so ein SL-Konkurrent, wenn man so will.
Ja.
Und du hast es ja eigentlich schon gesagt, der F-Type, der ist eher so 911-Konkurrent, wenn man so möchte. Ja,
oder AMG GT, so in die Richtung.
Genau, ja. Ja, AMG GT kam dann ja erst später. Und 2013 kam er erstmal nur als Roadster auf den Markt. Aber Jaguar hat dann relativ schnell nachgelegt, hat dann das F-Type Coupé in LA 2013 vorgestellt. Und der kam dann auch 2014 auf den Markt.
Und dann wurde er mal überarbeitet, aber er hat eigentlich noch eine Überarbeitung bekommen, 2019 war das, glaube ich, die über einen Facelift im klassischen Sinne jetzt auch ein bisschen hinausgeht. Ne? Also das war schon ein größerer Eingriff.
Ja, genau. Also da war das Auto dann ja auch schon 6 Jahre auf dem Markt. Da hat dann Jaguar wirklich ziemlich viel verändert. Also an der Front erkennt man es sofort. Dazu kommen wir dann gleich. Aber das war wirklich schon ein sehr, sehr umfangreiches Facelift, was da präsentiert wurde. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das Auto ist jetzt halt auch schon 10 Jahre auf dem Markt.
Der normale Rhythmus ist ja so, naja, 4 Jahre bis zum Facelift, dann nochmal 4 Jahre und dann ja. Reicht's. Aber es gibt eben ein paar Autos, die laufen dann doch noch länger. Und ich würde auch vermuten, dass der F-Type vielleicht dann auch noch ein paar Monate bleibt, auf jeden Fall noch, oder ein paar Jährchen.
Ja, Jährchen wird wohl eher nichts mehr, weil sie haben schon gesagt, Ende diesen Jahres.
Ach, wirklich? Ist
ja,
schon
ja.
gesagt?
Ja, ja.
Oh, hauaha. Da siehst du mal, wie ich beim F-Type. Ja.
Macht ja nichts. Ein paar Monate sind es ja trotzdem noch, aber dann ist quasi der Lebenszyklus des F-Type auch vorbei. Ja, vielleicht nach 10 Jahren dann auch okay. Aber ich habe natürlich jetzt hier noch schön zum Ende des Historienkapitels kleines Ratespiel für dich mitgebracht, weil du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich nicht so intensiv eingelesen und das passt ja perfekt, denn ich habe das getan.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der F-Type ist jetzt nicht so ganz meine Baustelle.
Was schätzt du denn, wie viele F-Type in Deutschland in dieser, sagen wir mal bis Ende 22, weil das ist einfacher zu rechnen, dann sind es ja, na gut, mit 2013 als komplettes Jahr sind es trotzdem 10 Jahre. Wie viele F-Type, schätzt du, sind in 10 Jahren in Deutschland zugelassen worden?
Sehr gute Frage. Ich würde einfach mal 10.000 in den Raum werfen.
Krass. Das
vielleicht
ist
ein bisschen drunter.
Das ist richtig gut. Es sind etwas mehr als 10.000.
Etwas mehr, okay.
Aber ziemlich genau, 10.100 ungefähr. Und jetzt noch interessant, Zusatzfrage, die Verteilung zwischen Coupé und Cabrio, was schätzt du denn da? Weil das hätte ich nicht, also da bin ich überrascht, muss ich sagen.
Ah, das ist wirklich schwer. So instinktiv im allerersten Moment würde ich sagen, dass Cabrio wird schon sich mehr verkauft haben, aber ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ich glaube, dass das Coupé so gute 2/3 Anteil daran hat.
Ja, du hättest mal auf deine Intuition hören sollen. Ich hätte nämlich auch gedacht, also Cabrio auf jeden Fall mehr. Es ist fast 50-50.
Okay.
Also ziemlich genau 50-50. Ja, aber so kann man sich täuschen. Gefühlt sehe ich auch mehr Roadster als Coupés. Aber
ja, irgendwie ja. Stimmt.
Liegt vielleicht an Hamburg.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Hier ist das Wetter so gut.
Genau, ja.
Wenn kann man auch gut offen fahren.
Wenn ich jetzt gerade rausschaue, wirklich traumhaftes Wetter.
Geht so.
Okay, so viel würde ich sagen zur Historie des F-Type und jetzt schauen wir uns unseren Testwagen mal ein bisschen genauer an.
Ja, das machen wir.
Das Design.
Er sah wirklich sehr böse aus. Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen erschrocken, weil ich jetzt Schiss gehabt hätte. Aber ich hätte gedacht, dass so ein F-Type vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen britischer rüberkommen will von Jaguar-Seite aus, dass das irgendwie, ich weiß nicht, dunkelgrün ist oder irgendwie so in die Richtung oder so ein Anthrazit oder so. Nee, richtig krawallig, mattschwarz.
Ja, auf jeden Fall. Also unauffällig war er nicht, ganz im Gegenteil. Das lag aber auch daran, dass unser Testwagen ein Sondermodell war, und zwar ein F-Type R75 Coupé.
Ja.
Für das letzte Modelljahr hat Jaguar sich nochmal überlegt, wir feiern den F-Type nochmal und bringen da verschiedene Sondermodelle. Es gibt den R75, das ist dann hauptsächlich auf die Motorisierung zurückzuführen. Ansonsten gibt es auch noch den F-Type 75. Und dann kommt halt noch hinzu, dass unser Fahrzeug eben ja mit dem Exterior Black Design Paket ausgestattet war. Und ich will jetzt nicht aufzählen, was das alles umfasst, aber ihr könnt uns glauben, es war eigentlich praktisch wirklich alles schwarz. Alles, was schwarz geht, zu machen geht, war schwarz in diesem Fall. Wenn ihr euch die Bilder anschaut auf Instagram unter Erstfahren, dann reden, dann seht ihr das. Also sogar, das fand ich überraschend, sogar dieses Jaguar-Logo im Grill, also der klassische Jaguar, selbst der war geschwärzt.
Ja, also kaum noch, im Grunde gar nicht mehr zu erkennen, das Logo, was ja auch sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil da achten die Hersteller ja zumindest in den allermeisten Fällen schon sehr genau drauf, dass man zumindest das Markenlogo noch erkennt, dass das irgendwie so raussticht aus der Schwärze. Aber ja, es ja einfach durch und durch böse schwarz.
Und jetzt fangen wir mal quasi von vorne nach hinten an, uns das Auto anzuschauen. An der Front, das ist eigentlich wirklich das größte und direkteste Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Vorface und dem Facelift. Komplett neue Scheinwerfer. Im Vergleich zum frühen F-Type sind die Scheinwerfer jetzt ganz, ganz schmal. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, kriegt der ja so ein bisschen Aston Martin-Vibes.
Ja, stimmt. Gebe ich dir unumwunden recht. Es ist natürlich ein anderer Kühlergrill. Es ist ein Jaguar-förmiger Kühlergrill. Also er ist natürlich nicht so Aston Martin-mäßig geschwungen, aber die Scheinwerfer an sich sehen schon stark nach Aston Martin aus. Vielleicht auch nicht ganz ohne Grund, aber ich finde, es steht dem F-Type sehr gut, muss ich sagen. Ich fand die Scheinwerfer davor, die waren ja mehr so aufgesetzt auf die Haube sozusagen oder auf die Front, fand ich, sah ein bisschen, will nicht böse sein, aber es sah ein bisschen beliebiger aus. Jetzt guckt er richtig grimmig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben uns ja hier im Vorgespräch schon ganz kurz drüber unterhalten. Da bin ich mir nicht so, oder da sind wir uns nicht so ganz einig. Ich gebe dir recht, er sieht jetzt aggressiver aus. Aber ich fand irgendwie diese großen, auch wenn sie ein bisschen plump aussehen mögen, diese großen Vor-Facelift-Scheinwerfer, die mir irgendwie, ja, dieses für mich typische F-Type-Gesicht gegeben. Jetzt sieht er halt, ja, ich werde es nicht los.
Er sieht ein bisschen aus wie ein neues Auto einfach.
Ja, genau.
Also er hat nicht mehr so diese, also von vorne drauf, hätte man wahrscheinlich, ohne dass man den Modellwechsel sozusagen oder das Facelift mitbekommen hat, hätte man gesagt, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto sein soll.
Ja, das stimmt. Ansonsten sind wir an der Front, unter den Scheinwerfern haben wir große Lufteinlässe. Den Kühlergrill hast du ja schon angesprochen, da ist auch das Kennzeichen drin. Wir haben ein kleines R-Logo im Kühlergrill auf der Fahrerseite. Mhm. Das verrät zumindest schon mal, dass wir eine große Motorisierung hatten.
Ist nicht geschwärzt, ne?
Nee, das ist tatsächlich...
Das R ist Silber.
Das R ist Silber, aber die Streifen dahinter, die haben ja sonst auch eine Farbe, Rot, die sind in dem Fall geschwärzt. Und was relativ auffällig ist, wir haben zwei Lüftungsschlitze auf der Haube.
Das sieht nach viel Leistung aus. Also da wird Abluft, warme Abluft rausgedrückt aus dem Motorraum. Sieht gut aus, finde ich.
Ja,
das, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall optisch viel her. Ich glaube, wenn das nicht da wäre, so ein bisschen, ja, dann könnte man auf jeden Fall sich ein bisschen mehr wünschen.
Ja, haben übrigens alle F-Type, also alle F-Type ab Facelift, also auch die kleineren Motorisierungen haben diese Lüftungsschlitze, auch die haben diese zusätzlichen Lufteinlässe unten. Also da erkennt man jetzt nicht sofort dran, welcher Motor da versteckt ist.
Jo. Dann wandern wir einmal um die Front rum und schauen uns den F-Type in der Seitenansicht an. Und für diejenigen, die unter F-Type so gar nichts erahnen können. Es handelt sich hierbei um ein Coupé, Sportcoupé, Motor vorne, das heißt eine relativ lange Haube, so ganz klassischer Aufbau sozusagen, im Grunde so ein bisschen so wie der Aston Martin Vantage V8, den wir in Folge...
Na? Weißt du's?
Nee. Sag mal schnell, 68?
Nee. Noch ein Versuch?
Nee.
Nee. Ich muss aber auch tatsächlich in diesem Fall jetzt mal nachschauen. Es war 74.
74, okay. Ja. Also die Richtung war schon einigermaßen richtig. Okay, also im Grunde so von der Grundkonstruktion her so wie der Aston Martin Vantage V8.
Ja, genau. Und was ähnlich ist zum Aston Martin Vantage, ist auch, ich finde, auf Bildern wirkt das Auto oft viel größer, als es eigentlich ist. Mhm. Der F-Type ist nämlich nicht ganz so riesig, wie man vielleicht vermuten mag. Ich habe es ja eben schon in der Einleitung gesagt, der Jaguar XK, der Vorgänger, so gesehen, auf dem Papier zumindest, der war eine ganze Ecke größer. Der F-Type ist nämlich nur 4,47 Meter lang. Also relativ kompakt, wenn man so will. Dafür ordentlich breit. 1,92 breit, also gute Proportion, kurz und breit.
Stämmig, ja.
Und auch ziemlich flach. 1,31 Meter flach und der Radstand, der beträgt 2,62 Meter.
Und wenn man das Auto so in der Seitenansicht sieht, dann fällt der lange Radstand auch schon auf, ne? Also die Überhänge relativ kurz, so wie das halt ein Sportwagen auch verträgt. Vorne vielleicht ein bisschen mehr Überhang, so nach unten geduckt. Das ist eine schöne Silhouette, kann man nichts gegen einwenden, glaube ich, so aus designtechnischer Sicht. Echt gelungen.
Ich muss wirklich sagen, im Profil, und das habe ich selten, ist das tatsächlich so, das Profil ist meine Lieblingsansicht beim F-Type, weil er wirkt wirklich so wie aus einem Guss, sehr edel. Und im Profil muss ich jetzt vielleicht auch noch meine Meinung nochmal revidieren. Ich gucke jetzt gerade nochmal so drauf, da finde ich diese schmalen Scheinwerfer schon sehr gut, weil da passen die einfach perfekt.
Ja. Es sieht schnittig aus dadurch, ne? Durch diese schmalen Scheinwerfer. Also fügt sich gut ein, auf jeden Fall.
Was mir auch richtig gut gefällt, sind die hinteren Kotflügel, denn die sind so schön ausgestellt, die sehen richtig stämmig aus. Da sieht man schon, okay, das ist halt ein richtiges Sportcoupé. Unser Testwagen hatte 20 Zoll Felgen, so 5 Doppelspeichen. Für alle, die die Dimensionen gerne hören. Vorne 265, 35 ZR20 und hinten 305, 30 ZR20.
Also ziemlich breite Bereifung, auch an der Vorderachse 265er.
Ja.
Ist schon breit, auf jeden Fall.
Absolut.
Eine Besonderheit noch, der Türgriff, weil ich den hier gerade sehe, der ist versenkt, klappt auch in die richtige Richtung dann auf und funktioniert tadellos. Finde ich, macht sich bei so einem elegant sportlichen Fahrzeug. Wir haben ja gerade schon gesagt, also gerade die Seitenansicht ist ein Highlight sozusagen designmäßig. Macht sich wirklich, wirklich gut.
Ja, und ein schönes Detail, man greift in den Türgriff rein, also er fährt raus, man greift von unten rein und oben ist er geschlossen und da steht nochmal Jaguar drauf.
Und das sticht aus diesem Schwarz natürlich auch perfekt raus. Ne? Alles schwarz und dann ist das so silbrig irgendwie oben mit einem schwarzen Jaguar-Schriftzug. Ist gut.
Ja. Dann gehen wir mal weiter ans Heck. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, also Coupé, das Heck läuft ziemlich flach aus und endet dann in so einer Kante. Die Rückleuchten, die sind ziemlich, ziemlich schmal, also noch schmaler als die Scheinwerfer, wenn du mich fragst.
Mhm.
Sind aber so, also das sind so für mich so die typischen F-Type-Rückleuchten, also diese Leuchtgrafik erkennt man auch wirklich im Dunkeln sofort, finde ich. Es ist sehr, sehr charakteristisch.
Ja, definitiv. Jetzt, wo die Scheinwerfer sich vorne geändert haben, ist das sozusagen eigentlich der Part, wo man den F-Type am besten dran erkennt noch.
Ja. Oben haben wir dann noch eine Haifischantenne und darunter, auch sehr charakteristisch, wenn du mich fragst, die dritte Bremsleuchte. Die geht quasi fast über die gesamte Breite der Heckscheibe in so einem leichten Bogen. Und wenn man mal drauf achtet, dann ist das schon wirklich sehr, sehr auffällig. Sticht so richtig raus, wenn man aufs Heck schaut.
Ein ganz kleiner ausfahrbarer Spoiler ist in der Heckklappe sozusagen versteckt. Nur zwischen den Rückleuchten. Also wirklich sehr schmal, nicht auf ganzer Breite oder so. Und es ist auch da das Jaguar-Logo dann wieder platziert. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, wenn der ausgefahren ist, dann sieht man den im Innenspiegel, perfekt positioniert im Innenspiegel. Das ist schon ganz lustig, denn allerdings spiegelverkehrt und ein bisschen auf dem Kopf. Aber das macht nichts. Ganz sicher nicht ohne Grund da platziert, nochmal schnell.
Ja, vermute ich auch. Eine Etage tiefer haben wir dann die Heckschürze, in unserem Fall mit 4 Endrohren. Das gibt schon mal ein Anzeichen darauf, dass auf jeden Fall ein V8 unter der Haube steckt.
Jupp.
Und diese Endrohre, die sind nicht geschwärzt. Die sind nämlich verchromt. Und auf den äußeren Endrohren, rechts und links, haben wir jeweils R-Logos. Und wenn ihr jetzt hinter einem F-Type herfahrt und ihr sagt, aber der, hinter dem ich hergefahren bin, der hatte nur ein Rohr in der Mitte, dann heißt das zumindest nach aktuellem Stand, dass der einen Vierzylinder hat. Denn der Vierzylinder hat einen einzigen mittigen Endschalldämpfer.
Hast du schon mal einen F-Type-Vierzylinder gesehen irgendwo?
Ja, habe ich tatsächlich.
Ja? Ja, okay.
Habe ich schon mal gesehen.
Mir ist tatsächlich keiner aufgefallen. Ich finde diese Vierrohranlage wirklich charakteristisch, weil diese vier Rohre, die zeigen auch so schräg nach oben. Also das ist wirklich, im Auspuffquiz könnte man das relativ gut identifizieren, glaube ich, weil, also mir fällt jetzt spontan kein anderes Auto ein, wo die Auspuffanlage so leicht nach oben zeigt. Das ist wirklich F-Type für mich.
Ja, das stimmt. Und was man beim F-Type auch besonders gut sieht, ist, wie breit der Reifen hinten ist. Man sieht so richtig, okay, der hat ordentlich dicke Schlappen.
Ja, ist so. Ansonsten, Eleganz strahlt er schon aus, finde ich. Und gerade auch mit der Überarbeitung jetzt nochmal, ist schon, sieht schon wirklich so, also wirklich im besten Sinne britisch aus.
Er ist so elegant sportlich, nicht zu drüber. Okay, in unserem Spec kann man jetzt darüber streiten, wenn alles schwarz ist, vielleicht so ein bisschen auch am Grundgedanken vorbei, aber er ist so elegant sportlich.
Ja, also ich würde auch sagen, noch optisch noch ein bisschen zurückhaltender als beispielsweise der Aston Martin.
Ja.
Der hat ja auch diese absurd heftige Diffusoranlage.
Ja.
Da ist der F-Type ein bisschen konventioneller gestaltet.
Ja, das stimmt.
Matt-Schwarz ist, glaube ich, für uns beide nicht so ganz das Richtige, ne?
Also was ich ihm zugute halten muss, es gibt ja so, jetzt steige ich wieder ganz tief ein, es gibt ja so unterschiedliche Arten von Matt-Schwarz. Also auch so bei Folien und so. Es gibt dieses Matt-Schwarz, was so aussieht, so richtig stumpf, wie so eine Tafel in der Schule. Das, finde ich, sieht ganz, ganz billow aus. Man sieht dann eigentlich immer sofort, boah, das ist auf jeden Fall Folie. Und dann gibt es halt so ein Matt-Schwarz mit so einem Glanzeffekt, also Satin. Das hier war schon so ein Satin. Das finde ich grundsätzlich schon mal besser. Aber ich weiß nicht, auf dem Auto wäre es nicht die Farbe, die ich wählen würde.
Und welche würdest du denn wählen? Hast du eine, die rausgepickt?
Ja, ich habe natürlich habe ich mal geschaut, was so geht. Übrigens, sollen wir es mal sagen, was diese Farbe eigentlich, wenn du jetzt die bestellst, ja, was die kostet?
Hey, ist wirklich sehr teuer.
11.490 Euro.
Ja, und wenn man sich dann anguckt, was andere extra Farben kosten, dann ist es wirklich, das ist 10-mal so teuer wie die anderen Optionsfarben, die kosten 1.125 Euro, beziehungsweise dann gibt es noch eine Carpathian Grey als Premium Metallic Lackierung 2.250, aber ist schon wirklich, also wenn man da den Haken setzt, dann ist wirklich, dann will man es wissen.
Ja, das stimmt. Ja, also ich wäre tatsächlich, auch wenn es langweilig klingt, ich wäre echt klassisch bei British Racing Green. Ich finde, das sieht wirklich gut aus.
Würde ich auch in Betracht ziehen. Oder es gibt noch ein zweites Grün, das ist so ein bisschen heller, so ein Blau-Grün-Grau.
Mhm.
Das müsste man wirklich mal in echt sehen, wie es dann aussieht. Giola Green, finde ich, sieht auch sehr interessant aus. Kann man nicht so richtig zuordnen in den Farbton. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant, wenn es nicht so, ach ja, das ist hellblau, das ist rot. Ja. Sondern wenn das so ein bisschen, ja, so ein, man guckt zweimal hin.
Sieht auf dem Bild wieder so ein bisschen aus und jetzt schließt sich wieder der Kreis wie das klassische Grün von Aston Martin.
Tja, ich.
Okay, dann springen wir mal rein.
Ja.
Und gucken mal, wie das Auto so von innen aussieht.
Der Innenraum.
Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als ich das Auto übernommen habe, da warst du noch so nett und hast mir den noch vor die Tür gestellt, weil ich so spät von irgendeinem Termin zurückkam.
Stimmt, so war es. Ja, ich habe den an deine Frau ausgeliefert. Schöne Grüße.
Korrekt, genau. Ja, und ich bin ziemlich spät abends nach Hause gekommen. Es hat mal wieder geregnet und ich bin im Taxi an dem Auto vorbeigefahren, dachte so, krass, matt, schwarz. Naja, bin nach Hause, habe meine Sachen geholt und musste an dem Abend halt noch weiterfahren. Bin wirklich im strömenden Regen zu dem Auto gegangen, hatte also auch wirklich keine Sekunde Zeit, um mir das nochmal eben von außen anzuschauen. Bin eingestiegen, dachte mir so, okay, krass, auch hier drin, alles schwarz. Es ist einfach alles schwarz an diesem Auto.
Wie so ein schwarzes Loch. Ja, und ich hatte wirklich noch Sorge, es hat nämlich nicht nur geregnet, sondern es war auch relativ stürmisch an dem Tag.
Ja.
Und es gab keinen anderen Parkplatz, nur unterm Baum. Und ich habe auch schon gedacht, oha, wenn das mal gut geht. Aber es ist natürlich gut gegangen, alles entspannt. Aber da war ich froh, als du nachher in Bremen angekommen bist.
Ja, hat alles entspannt geklappt. Nachdem ich gedacht habe, okay, jetzt ist alles schwarz, innen und außen, habe ich mich dann, als ich dann drin saß im Auto, mich erstmal ein bisschen umgeschaut. Denn ich bin zwar schon mal F-Type gefahren, aber das ist schon ganz schön viele Jahre her. Dazu sage ich dann gleich im Fahrenkapitel nochmal was. Und hatte jetzt also auch nicht mehr so wirklich Berührungspunkte mit diesem Auto. Und mein erster Eindruck war, es ist alles richtig, richtig edel. So alles mit schwarzem Leder oder Alcantara. Man hat einen Alcantara-Dachhimmel und trotzdem ein großes Panoramadach zum Beispiel. So Wabensteppung oben an den Schultern. Also alles, was ich angefasst habe, alles, worauf ich geblickt habe, super edel. Und da war ich schon ganz angetan.
Ja, ich gebe dir recht. Ich finde vor allem das Panoramadach, das habe ich erst entdeckt, als ich mich gefragt habe, wofür denn diese Griffmulde da oben im Dachhimmel ist. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, vor allem, weil man es von draußen überhaupt nicht sieht. Es sieht einfach nur schwarz aus. Und da habe ich mal dran gezogen und auf einmal öffnet sich das alles. Und ich dachte so, wow, das hat mich super positiv überrascht, weil das erwartet man in einem Sportwagen jetzt, also ich jedenfalls, überhaupt gar nicht. Und dann auf einmal ein komplettes Glasdach, das war schon ein echter Aha-Moment für mich. Es gibt allerdings abseits von viel Leder auch ein paar Stellen, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden mit war. Und zwar gibt es zum Beispiel die Knöpfe am Lenkrad, das ist dann doch so ein bisschen plastikmäßig gewesen.
Ich schaue noch mal drauf. Ja.
Das habe ich mir tatsächlich gemerkt und auch der Rahmen vom Display und so. Da waren ein paar Sachen dabei. Ich gebe dir absolut recht. Im Großen und Ganzen macht das einen edlen Eindruck, aber so ein paar Sachen, da habe ich gedacht, eigentlich schade. So, fällt so ein bisschen aus dem Ensemble raus.
Ja, liegt vielleicht auch daran, dass das Auto halt nicht mehr so ganz so neu ist.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es fühlt sich so ein bisschen an wie ein paar Tage alt.
Ja, das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, auch wenn es jetzt in so einem Auto nicht so entscheidend ist, beim Infotainment. Also man hat in der Mitte einen Touchscreen eingelassen. Mhm. Das sieht grundsätzlich erstmal gut aus. 10 Zoll ist der groß, also jetzt gemessen an einigen heutigen Autos eher klein. Aber ich finde, das reicht vollkommen aus. Der hat auch Apple CarPlay und so. Aber gerade so bei der Bedienung vom eigentlichen Auto, also ohne Apple CarPlay, ja, da merkt man dann schon, okay, das ist jetzt nicht mehr 2023 State of the Art.
Ja, stimmt. Da kann ich jetzt aber wieder den Milden spielen, nochmal schnell. Denn ich finde tatsächlich, wir haben ja schon gesagt, alles schwarz, schwarz, schwarz in dem Auto. Und ich finde, dass diese Darstellung von dem Infotainment, die finde ich wirklich gelungen und vor allem auch zeitlos. Das ist ja immer so ein bisschen, dass ich plädiere immer dafür, dass da keine wilden Grafiken sind, die dann irgendwie in 3 Jahren komplett aus der Mode sind und dann hat man da irgendwie so kakelbunte Anzeigen. Sehr, sehr schlicht, aber gut schlicht. Also weiß auf schwarz, alles reduziert. Da denke ich mir, das könnte auch noch in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn man sich den irgendwann mal als Gebrauchten kauft oder so, kann das noch immer irgendwie, sieht es zumindest immer noch schick aus, auch wenn die Technik dahinter dann vielleicht schon ein bisschen was auf dem Buckel hat.
Ja, und wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, solange das Auto CarPlay hat, reicht das für mich aus. Ja. Dann ist eigentlich alles Wichtige abgedeckt. Was gut war, das kann ich nochmal kurz, weil es so im weitesten Sinne zum Infotainment passt, das Soundsystem, Meridian Soundsystem, das fand ich sehr gut.
Das habe sogar ich gemerkt.
Sehr gut, dann ist es gut.
Das allererste, was mir im Innenraum aufgefallen ist, wir haben ja so eine Mappe, so eine rote Mappe, so eine Plastikmappe, wo immer so ein, es ist so wie so eine Karteikarte, da wird das Auto sozusagen aufgenommen, um mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben. So eine blaue Karte ist da drin, wo dann alles eingetragen ist, wo man sich dann auch mit den Kilometerständen einträgt, weil sollte man mal ein Ticket bekommen oder so, klar, dann muss natürlich zugeordnet werden, wer zu dem Zeitpunkt gefahren ist. Und diese Mappe, die liegt eigentlich immer im Handschuhfach, natürlich, da, wo man sie auf jeden Fall schnell erreicht. Und das Handschuhfach, das entriegelt per Knopfdruck. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. So, man drückt so einen kleinen Knopf auf der Beifahrerseite und dann macht, und dann geht das Handschuhfach auf. Das sind schon wieder Details, wo ich so denke, richtig cool.
Ja, auf jeden Fall.
Also auch super selten, dass es sowas gibt. Einfach nette Details und auch, wenn die Lüftung angeht. Also man macht die Klimaanlage an oder man startet und die Lüftung läuft schon und dann fährt über dem Monitor so aus dem Armaturenbrett, öffnet sich so eine Hutze, fährt so hoch und dann sind da die zwei mittigen Luftausströmer drin. Also beim ersten Starten habe ich gedacht, Junge, was geht denn hier ab? Das ist wirklich so ein bisschen wie in einem Film, dass man so denkt, dass irgendwie hier so ein super special Auto irgendwie, wo so Dinge aus dem Armaturenbrett hochfahren. Das ist schon richtig cool.
Ja, ist so ein bisschen so ein Gadget-Feeling, ne? Du hast das Gefühl, oha, was passiert nur?
Genau, und da hast du extra Anzeigen irgendwie. Ja. Was weiß ich.
Oder so Kippschalter.
Genau.
Um hinten.
Ja, so ein bisschen wie im Jet. Ne?
Ja, genau.
Dann fahren irgendwelche Klappen aus und so. Also das ist schon ziemlich stylisch. Das, glaube ich, würde auch Beifahrer doch vielleicht schon beeindrucken, wenn auf einmal irgendwas rausfährt aus dem Armaturenbrett.
Ja, und es war auch sehr schön gemacht, ist hier nämlich aufgefallen, oben auf dieser Abdeckung von diesen mittleren Lüftungsdüsen, da war auch noch so ganz fein die Silhouette des F-Type drauf.
Echt? Oh ja, du hast recht. Ja, das ist gut. Also die wissen schon, dass die Silhouette gelungen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind so feine, kleine, feine Details, die wirklich so ein Auto dann wieder besonders machen im Innenraum. Was sagst du zu den Sitzen?
Sitze komfortabel, muss ich sagen. Also es sind jetzt nicht so Sportsitze. Die sind schon sportlich natürlich, aber ich glaube, damit könnte man gut auf die Langstrecke auch gehen. Ich habe gut gesessen im F-Type, obwohl der Wagen, ja, du hast ja erwähnt, 1,31 Meter Höhe, das ist ja schon sehr, sehr flach. Aber selbst mit 1,95 habe ich gut Platz gefunden. Also ich bin echt zufrieden. Hätte ich so gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also auch große Leute können da gut drin sitzen.
Es sind sogenannte Performance-Sitze. Also man könnte schon sagen, es sind ordentlich ausgeformte Sportsitze. Und was mich überrascht hat, ist die Sitzposition. Die war angenehm tief. Oftmals hat man es ja dann trotz sportlicher Optik, trotz sportlichem Anspruch, dann sitzt man nicht so richtig tief. Und im F-Type sehr, sehr schön, sportlich, tiefe Sitzposition im Auto. Also ich habe mich da direkt wohlgefühlt.
Vor allem dann auch mit dem Panoramadach über dem Kopf. Ne? Also es wirkt gar nicht wie Sportwagen, hat aber schon was sehr, sehr Sportliches. Richtig gut. Führt aber auch dazu, um ehrlich zu sein, dass die lange Haube, ne? Also es ist schon recht unübersichtlich nach vorne. Das ist und dann fällt das auch noch so vorne so ab, die Haube. Also man hat wirklich eigentlich keine Anhaltspunkte, wo das Auto anfängt oder aufhört. Und die C-Säule ist auch massiv.
Ja, besser rückwärts einparken.
Ja, und gerade. Bloß nicht dann irgendwie rumrangieren, sondern lieber in einem Zug.
Sitzverstellung finde ich übrigens auch noch interessant. Die ist in der Tür. Mhm. Also so wie wir es von Mercedes beispielsweise kennen.
Ja.
Genau. Ist jetzt eigentlich eher nicht so wirklich sportlich. Aber von der Bedienung her passt das super. Und in der Tür ist mir auch noch aufgefallen, selbst da haben sie alles geschwärzt. Ne? Also Türöffner ist geschwärzt, der Zuziehgriff ist geschwärzt, es ist alles schwarz.
Ja, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Ne? Also sie haben keine Kosten gespart und alles schwarz gemacht.
Es ist alles schwarz und alles beledert. Die Tür ist nämlich auch komplett beledert mit Glattleder, mit Wabensteppung. Selbst, weil du es eben angesprochen hast, selbst der Deckel vom Handschuhfach, das sind ja oft so Sachen, wo dann selbst teure Autos irgendwo federn lassen und dann doch nicht mehr so ganz gut sich anfühlen. Auch hier, auch das ist beledert, ne?
Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, Jaguar F-Type, das ist natürlich auch schon ein wirklich luxuriöses Auto. Also wir reden da jetzt so drüber, als wäre es normal so, aber das ist natürlich schon was ganz, ganz Besonderes auch. Aber ja, es soll nicht heißen, dass alle besonderen Autos auch besonders üppig verarbeitet sind oder viel Materialqualität da irgendwie haben.
Ja, ich muss da zum Beispiel gerade dran denken, weil ich da vor kurzem war, Mercedes CLE Coupé ist nun auch kein günstiges Auto. Da ist zum Beispiel der Handschuhfachdeckel Plastik.
Ja.
Ja, also ist so. Das will ich nur nochmal hervorheben, dass es auch in dieser Klasse nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass alles beledert ist.
Beledert ist natürlich auch das Lenkrad und zwar zumindest an den Griffseiten oder an den Griffstücken mit so einem perforierten Leder, also so kleine Löchlein sind da drin, es sieht gut aus. Was mich beim Lenkrad wirklich verwundert, auch wenn ich es jetzt nochmal so auf den Bildern sehe, es ist ein rundes Lenkrad, aber es ist nicht irgendwie zentriert, sondern die Lenkradnarbe, zumindest optisch sieht es so aus, ist so nach unten versetzt. Also der Hubknopf ist sozusagen so, ja, in der unteren Hälfte des Lenkrads. Ungewöhnlich. Ja,
stimmt, jetzt wo du es sagst. Das wäre mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich finde einfach nur, dass der Pralltopf enorm groß wirkt. So, es macht gar keinen sportlichen Eindruck. So, es ist einfach ein riesen Pralltopf.
Ja, das stimmt.
Oh, wir werden
aber ein rundes, nein, stopp. Nein, keine Sorge. Aber ein rundes Lenkrad finde ich zu einem klassischen Sportcoupé, so muss es doch sein.
Ja, also bei runden Lenkrad bin ich auch voll dabei. Nur dieser große Pralltopf. Wir werden zu so Pralltopf-Pedanten. Beim 4C in der letzten Folge haben wir auch schon gesagt, da sah der Pralltopf auch nicht gut aus.
Ja, okay, aber du willst jetzt nicht den F-Type-Pralltopf mit dem 4C-Pralltopf vergleichen. Das wäre schon unfair.
Okay, gehen wir eine Etage höher, denn da gibt es noch eine weitere Kuriosität, wenn du mich fragst. Der Wagen hat nämlich auch im Lenkrad eine 12-Uhr-Markierung. Die ist allerdings schwarz auf schwarz und extrem breit. Ja. Und für so eine 12-Uhr-Markierung, die ist locker nur 3 Finger breit.
Ungewöhnlich. Normalerweise ist es ja ein Strich, genau. Aber hier ist es so ungefähr, da müsste die Mitte sein. Ja, ist noch ein bisschen Toleranzbereich mit eingerechnet. Wer weiß.
Ansonsten hat das Auto digitale Instrumente, noch klassisch unter einer Hutze. Das muss man ja heutzutage schon dazu sagen. Mhm. Die digitalen Instrumente fand ich vom Design her ähnlich wie das Infotainment sehr unaufgeregt.
Ja.
Relativ klar ablesbar alles. Tacho bis 320, Drehzahlmesser bis 7000.
Und da gab es keine unterschiedlichen Ansichten oder so. Das war alles aus einem Guss. Also ja, im Grunde so, wie man sich's ja auch wünscht. Ganz ehrlich, was soll man da jetzt irgendwie so verspielten Kram irgendwie immer noch haben oder so? Das reicht vollkommen aus. Und du willst so einen Sportwagen, da willst du jetzt nicht rumdaddeln und da irgendwie 1000 Optiken haben, sondern die kaufst du ja, um damit dann mal zu fahren.
Genau, ja, definitiv. Werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Mittelkonsole. Da haben wir einen klassischen Gangwallhebel für die Automatik, relativ voluminös, wenn du mich fragst. Und da sind auch einige Parts nicht geschwärzt am Gangwallhebel. Dahinter gibt es dann Knöpfe für die Auspuffklappe, Start-Stopp, für den Flügel und auch fürs ESP. Links vom Gangwallhebel kann man mit so einem Kippschalter die Fahrmodi durchwählen. Und rechts vom Gangwallhebel, extra für dich, Peter, ein Lautstärkeregler.
Danke. Den habe ich auch fleißig benutzt. Also wenn es ihn da schon gibt, klar, dann wird da dran gedreht, ohne Unterlass.
Ja, ich glaube, auf alles Weitere in der Mittelkonsole brauchen wir jetzt nicht mehr eingehen. Es gibt noch Drehregler für Klimaautomatik.
Ja.
Ein paar aber Kippschalter. Das
ist im Grunde nichts wirklich von Belang oder nicht wirklich was Besonderes. Eine Besonderheit noch, wenn wir nochmal aussteigen und nochmal ans Heck gehen und die elektrische Heckklappe öffnen, dann erstmal cool, dass es einen Kofferraum gibt. Also mit dem F-Type könnte man theoretisch auch kleinere Reisen unternehmen, wenn man denn möchte. Oder vielleicht mal auf einen Roadtrip gehen. Hast du das Kofferraumvolumen?
Ja, habe ich. Ich habe nämlich extra mal nachgeschaut Und ich war überrascht. Also ich fand ihn auch recht groß, also jetzt nicht klein. 336 Liter gehen da rein. Und dann habe ich mal geschaut.
Wir setzen noch mal in Relation. Also Golf, 381 sind es, glaube ich.
Genau, richtig, ja.
Also natürlich nicht ganz so gut nutzbar wie bei einem kompakten, klar. Nicht so ganz so ein Kasten, aber auch jetzt nicht klein.
Nee, also eine Woche kann man da locker zu zweit in Urlaub fahren, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen hat mich überrascht, wie groß der Kofferraum im Vergleich zum Roadster ist. Denn der Roadster, auch das habe ich hier nochmal nachgeschaut, hat bei geöffnetem Verdeck dann 132 Liter.
Oh.
Ja, also da wird schon ein bisschen Taito.
Also dann Coupé.
Dann Coupé.
Deshalb auch 50-50-Aufteilung. Ist genau. Klar. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die einen wollen offen fahren, die anderen wollen halt ein bisschen Kofferraum.
Ja, das stimmt.
Und die Kofferraumklappe ist schon offen. Jan nickt schon. Es gibt nämlich, sag du es ruhig, es gibt eine, also da habe ich wirklich Augen gemacht, weil in diesem ganzen Schwarz, ne, auch der Kofferraum ist natürlich alles schwarz, schwarz, schwarz. In diesem ganzen Schwarz sticht einem wirklich was ins Auge in hellblau und man denkt, was ist das denn? Was macht das denn hier?
Ja, und die Rede ist vom Wischwasser. Man füllt das Wischwasser beim F-Type hinten nach.
Ja, also sozusagen da, wo die Dichtung der Kofferraumklappe ist, da ist auch die Wischwasserklappe ganz eigenartig. Also eine interessante technische Lösung.
Allerdings, das ist wirklich kurios.
Würde ich auch gerne mal wissen, ob der Tank da auch schon ist oder ob da eine Leitung nach vorne geht.
Nee, ich vermute, der Tank wird irgendwo da sein. Könnte ich mir schon vorstellen.
Vermutlich schon. Als Gewichtsverteilung. Alles Gewichtsverteilung.
Genau.
Das schwere Wischwassertank muss nach hinten.
Wenn Wischwasser nicht voll ist, kommst du aus der Balance.
Dann wird das Heck ganz leicht.
Okay, das ist wirklich eine Kuriosität, die Jaguar da verbaut hat. Aber gut, muss man ja auch nicht so häufig ran. Aber ich habe tatsächlich auch die ersten paar Male jedes Mal geschmunzelt, als ich die Klappe aufgemacht habe und gedacht habe, hier hinten, wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist wild.
Das ist britisch. Es muss einfach irgendwie auch was Verrücktes dabei geben.
Ja. Okay, genug zum Innenraum, hätte ich gesagt.
Ja, dann gucken wir uns mal die technischen Daten an, denn die sind beeindruckend.
Das Datenblatt.
Und auch hier gibt es eine Besonderheit, ne? Denn die Motorhaube, die öffnet nach vorne, haben heutzutage auch nur noch ganz, ganz, ganz wenige Autos.
Ja, ich überlege gerade mal, mir fällt jetzt spontan, fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein. Also, ihr seid gefragt.
Ja.
Podcast@autobild.de. Bei welchen aktuellen Fahrzeugen öffnet die Motorhaube nach vorne?
Ja. Ganz aktuell wüsste ich so aus dem Kopf.
Wollen wir auf Fronthaube erweitern? Dann wäre der Huracan STO auf jeden Fall dabei.
Stimmt, ja.
Nee, aber sonst.
Ansonsten SLR hatte das auf jeden Fall. Den gibt es aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr.
Ja, also.
Schwierig.
Helft uns aus der Patsche.
Ich wollte gerade sagen, ihr schreibt uns ja jetzt hoffentlich fleißig, welche Autos mit einer Fronthaube, die nach vorne öffnet, ausgestattet sind. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal den Motor unseres F-Type an. Ich habe ja schon gesagt, eingangs, es ist der R75. Und da muss ich jetzt sagen, also über diese ganzen 10 Jahre hat Jaguar ja wirklich die Motoren gewechselt, die Bezeichnung immer wieder verändert. Also ich weiß noch, als der F-Type rauskam, damals gab es einen F-Type R, das war damals dann der große V8-Kompressor. Mhm. Und inzwischen, dann gab es einen Sechszylinder, dann gab es Vierzylinder, Sechszylinder-Kompressor, V8 ohne Kompressor, dann wurden die Bezeichnungen auf einmal auf mit einem P, dann gab es P300, P450. Also wer da wirklich noch durchsteigt von vorne bis hinten, der arbeitet wahrscheinlich bei Jaguar. So, weil da wurde sehr, sehr viel hin und her geswitcht. Und jetzt, wir gehen ja immer davon aus, was es jetzt noch gibt, ne?
Das macht es auch ein bisschen einfacher.
Es wird sonst sehr, sehr unübersichtlich. Ich glaube, es wird so schon.
Es wird auch unglaublich langweilig, wenn wir hier einfach nur die ganzen Motorenoptionen runterbeten.
Ja, das stimmt. Aber eine Sache fällt mir gerade ein, was wir noch gar nicht losgeworden sind, also ich. Es gab ja auch mal vom F-Type ein Sondermodell Project 7, ne?
Ja.
Das war ja auch ein ganz besonderer F-Type, muss man sagen. Das war also Project 7 für 7 Le Mans-Siege damals, von der SVO-Abteilung von Jaguar gebaut. Also quasi ein F-Type Roadster, angelehnt an den D-Type mit so einer Hutsche
schon
hinten.
Schon wieder der D-Type. Ne?
Ja,
das
ja, da
zieht
sind
sich
sie,
durch.
Sind sie stolz drauf.
Klar.
Gab es nur 250 Stück von und der hatte natürlich damals auch den dicken V8 unter der Haube.
Mhm.
Das war auch ein geiles Auto. Aber jetzt komme ich schon wieder ab. Okay, zurück zu den Motorisierungen.
Also Jan ist doch auch heimlicher F-Type-Fan, glaube ich.
Ja, also ich finde das Auto schon sehr charmant. Es ist halt so ein bisschen, ja, heutzutage muss man ja schon sagen, es ist oldschool.
Ja.
So, und das finde ich ja immer ganz, ganz reizvoll, muss ich tatsächlich sagen. Okay, Motorisierung. F-Type heutzutage nur noch als Vierzylinder oder als Achtzylinder zu haben.
Ja, und zwar nicht nur Achtzylinder, sondern V8-Kompressor.
Genau, es gibt die Basisversion, das ist der P300, Vierzylinder, 300 PS. Dann gibt es den F-Type 75, der hat einen 5 Liter V8 ohne Kompressor, 450 PS. Und dann gibt es eben den F-Type R75 und der hat den gleichen 5 Liter V8, aber mit Kompressor.
Korrekt, ich habe hier meinen V8 Kompressor stehen und freue mich schon drauf, weil das ist natürlich ein Motor und vor allem eine Aufladung, die super selten geworden ist. Ne? Aber eigentlich ja viel geiler als Turbo.
Ja, da sind wir uns einig. Ne? Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn man dann mal die Chance hat, einen Kompressor zu fahren, dann denkt man sich, ey, sei schon geil.
Ja, weil es halt, es behält sozusagen so eine Saugercharakteristik bei, dass man so ein breites, langes Drehzahlband hat und man hat nicht so diesen einsetzenden Punch, sondern es ist irgendwie so eine harmonischere Kraftentfaltung. Und das ist natürlich schon schön.
Ja, ja, und trotzdem ist halt richtig Kraft da.
Ja.
Im Fall des F-Types sind das 575 PS und 700 Newtonmeter. Also da ist schon richtig Alarm, kann man sagen. Der Topspeed, der ist begrenzt auf 300 und 0 auf 100 schafft der F-Type.
Unglaublich schnell.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja, 3,7 Sekunden.
Ja, hat im ersten Moment denkt man, was ist denn da los? Ist das ein Fehler? Nein, ist es nicht, denn es handelt sich hierbei um ein Allradfahrzeug. Ne? Also Allradantrieb und 8-Gang-Automatik sind kombiniert und das sorgt natürlich dafür, okay, 575 PS, 700 Newtonmeter Drehmoment, klar, da ist Kraft im Überfluss vorhanden, aber dann noch mit Allradantrieb, das geht schon enorm nach vorne.
Ja, da muss man auch sagen, da hat sich auch was geändert, denn bis 2019 gab es den F-Type R auch noch optional mit Hinterradantrieb. Jetzt gibt es den F-Type mit dem V8-Kompressor nur noch mit Allrad. Also Hinterradantrieb ist nur noch eine Option für den kleineren V8 ohne Kompressor.
Komische Antriebsoption, um ehrlich zu sein, ein sportliches Coupé mit Allrad und einem V8-Kompressor. Also es ist wirklich eine verrückte Mischung, muss ich sagen. Das ist erstaunlich.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine Mischung, die das Auto jetzt nicht unbedingt leicht macht.
Nee, 1855 Kilogramm Leergewicht. Je nach Ausstattung kommt dann wahrscheinlich noch ein bisschen was drauf. Ich schätze mal, das ist nicht mit dem Panoramadach, sondern
ja, wahrscheinlich nicht.
Mit Blech. Aber ja, 1,8, 1,9 Tonnen so in dem Dreh, das ist schon, auch wenn der klein ist von den Abmessungen, ist das natürlich schon ganz schön viel Auto.
Ja, gerade weil er klein ist, ist das vor allen Dingen ganz schön viel Gewicht. Man würde ja denken, okay, ist ein relativ kompaktes Auto, wiegt dann aber doch so viel. Aber gut, es ist halt ein riesiger Motor, Allrad wiegt auch ordentlich. Es wurde auf keinen Luxus verzichtet. Da muss man dann halt irgendwie einen Tod sterben.
Er soll halt alles haben, ne?
Genau.
Großen Motor, Allrad, Ausstattung, ja. Basispreis haben wir noch gar nicht großartig genannt. Beginnt bei 134.000 Euro.
Ja.
Unser Fahrzeug.
Als Coupé, muss man
als
dazu
Coupé,
sagen.
Als Coupé, korrekt. Genau. Unser Fahrzeug lag ein bisschen drüber. Aber wenn ich ein bisschen sage, dann ist es wirklich in diesen Preisregionen tatsächlich nur ein bisschen.
Ja. Ja, das stimmt. 143.800 Euro. Geht eigentlich.
Also 9.000 Euro mehr als die Basis. Natürlich ein gigantischer Haufen Geld, keine Frage. Aber wir wissen ja auch, was alleine bei so einem Tiguan, den wir hatten, noch an Aufpreis sozusagen zu verrechnen war. Und dagegen sind diese 9.000 Euro jetzt auch wirklich relativ bescheiden.
Allerdings. Und wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, der kann ja auch den F-Type als Vierzylinder kaufen und da kostet er als P300 als Coupé ab 72.000 Euro. Also knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte ist es so.
Die Hälfte an Zylindern, die Hälfte am Preis.
Ja.
Pi mal Daumen jedenfalls.
Das stimmt. Eine Angabe noch und dann fahren wir los und zwar der Verbrauch. Der angegebene Verbrauch, der hat mich tatsächlich überrascht. 10,5 Liter.
Mhm. Wer ist den gefahren?
Finde ich schon.
Ich weiß nicht.
Finde ich schon auf dem Papier optimistisch.
Ja. 5 Liter Hubraum.
1900 Kilo.
Alles mit drin, ja. Und Allrad.
Naja.
Okay. Lass uns losfahren, Jan. Wir springen rein in den F-Type und fahren ab.
Das Fahren.
Ich würde mal anfangen, wenn das für dich okay ist. Denn ich habe es ja irgendwie schon hier in diesem Podcast schon erwähnt. Ich bin schon mal einen F-Type gefahren. Das ist allerdings schon viele, viele Jahre her. Das war damals in Monaco so eine Probefahrtaktion. Da habe ich mit ein paar Kumpels, durften wir damals F-Type R Coupé fahren und den V6 als Kompressor. Also zwei F-Type bin ich damals schon gefahren. Das war, wenn ich mich recht erinnere, müsste 2015 gewesen sein. Und das war wirklich eines der ersten so richtig schnellen Autos, das ich damals gefahren bin. Also vor allen Dingen halt der V8 Kompressor. Vielleicht hat er auch deshalb einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich danach ausgestiegen bin, da in Monaco durch die Berge gefahren, dachte ich, was für ein Auto. Das Auto war so laut, man konnte es überhaupt nicht leise fahren. Und für mich hat dieses Auto einfach nur von dem Sound gelebt. Dieser Motor und dieser Sound, das war so, also der Sound von dem F-Type vor dem Facelift, der war brutal, kann ich euch sagen.
Und das hat man ja nicht nur auf Testfahrten in Monaco erfahren können, sondern das ist ja tatsächlich auch das, was bei mir bei F-Type einfach in den Kopf kommt, wenn hier durch Hamburg mal ein F-Type fährt, ein etwas älterer, ja, das ist einfach nur eine Soundmaschine, ne? Also das knallt, ich weiß gar nicht, das sind ja alles Standardauspuffanlagen, die meisten davon jedenfalls wahrscheinlich, und das ist schon so gewaltig vom Sound. Junge, Junge, ich will ja kein Spießer sein, aber das hat sich bei mir schon echt ins Hirn gebrannt, dieses F-Type-Image.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur der V8-Kompressor, damals auch der Sechszylinder-Kompressor, ja. Auch der war schon brutal laut, sodass du dachtest, krass, wie haben die das damals durchbekommen? Also das war wirklich so, ich glaube deshalb, wie gesagt, dass der F-Type deshalb so in meinem Herzen verankert ist. Dieses Soundspektakel, das war damals für mich einmalig. Und da habe ich mich auch jetzt wieder drauf gefreut.
Und da hattest du gedacht, V8-Kompressor.
Der muss es sein. Ja, und dann bin ich eingestiegen an besagtem Abend im Regen, habe ihn angelassen. Und das klingt jetzt echt dumm, ne? Aber im ersten Moment dachte ich, die haben uns den falschen Motor geliefert.
Und genau so ging es mir auch. Denn ja. Der Sound, wo ist der Sound, fragt man sich, ne?
Ja, was ist passiert? Was haben sie gemacht mit dem Facelift?
War völlig verschwunden.
Und jetzt müssen wir auch die These auflösen, die wir ganz am Anfang hier quasi einmal aufgegeben haben. Denn wir haben ja gesagt, er klingt ziemlich gut. Und wir haben uns beide eben angeschaut, als wir die Aufnahme nochmal gehört haben, haben gedacht, okay, auf der Aufnahme klingt er wirklich gut, aber in echt war davon wenig zu hören.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil du hast ja auch noch gesagt, das ist das erste Auto, was auf der Aufnahme besser klingt als in echt. Und es ist tatsächlich so, in echt, ich kann mich auch erinnern, in der Tiefgarage, ich habe gedacht, die Tiefgarage, das war irgendwie abends, ach ja, ich habe das Auto zu dir gefahren, genau. So war es ja. Das war abends, da war nichts mehr los und ich dachte so, oha, jetzt zünde ich das Ding und dann geht hier gleich der Alarm los, weil das so laut ist, angemacht und die Klappen waren auf.
Ja.
Und es war trotzdem einfach, es war einfach leise. Es war, geht an, fertig.
Ja, also das klang, also wenn man dann ganz, ganz genau hingehört hat, dann hat man schon den V8 rausgehört, aber so überhaupt nicht so wie das, was man erwartet hat. Und es gibt sogar eine Quiet Start Funktion, um die Nachbarn eben nicht zu stören. Also der Wagen startet leise, es sei denn, man macht halt vorher die Auspuffklappen auf. Also du kannst vorher auf den Auspuffknopf drücken, dann geht er laut an, aber auch dann ist er nicht wirklich laut im Sinne von F-Type laut.
Ja, also knallen oder so wird man nicht hören.
Nee, ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Du warst enttäuscht, ich war nur verwundert einfach, dass es nicht so ein Schreihals ist. Aber gut, so ist es. Und vor allem, weil es so, es gibt so einen Clash im Kopf, ne? Weil man sieht das Auto matt schwarz, das sieht so böse aus, wirklich so Bad Boy-mäßig. Und dann macht man den an und dann ist es harmlos.
Ja, das stimmt.
Aber gut, gefahren sind wir ihn trotzdem.
Natürlich. Und das hat auch Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt ja schon gesagt, das war spätabends und es war stark am Regnen. Das heißt, ich konnte mich auch erstmal ein bisschen eingrooven auf das Auto. Erstmal ist mir positiv aufgefallen, es gibt nicht so 12.000 Fahrmodi und alles 27-fach einstellbar. Es gibt 3 Fahrmodi, Winter, Normal und Dynamic. Die versteht, glaube ich, jeder. Winter kann man wahrscheinlich in 98% der Fälle außen vor lassen. Normal, logisch und Dynamic, wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Das ist schon mal schön, wie ich finde. Und das Erste, was mir tatsächlich dann nach der kleinen Sound-Enttäuschung aufgefallen ist, schon in der Stadt, ich muss einfach sagen, dieser Motor, den mag ich einfach. Ohne dass man wirklich schnell fährt, hat man so einen souveränen Motor da vorne. Ich finde, der Kompressor, auch wenn man nur so ein bisschen Gas gibt, dann kann man dem so ein bisschen lauschen, dem Kompressor. Es ist wirklich richtig gut.
Das kann man nicht einfangen, ne? Das müsst ihr leider glauben, weil dieses Kompressorjaulen, das kann man schon, wenn man ganz genau hinhört, kann man es wahrnehmen, aber es ist nichts, dass man es aufnehmen könnte. Es macht aber im Hintergrund immer. Das ist schon was anderes, auf jeden Fall. Das ist echt heftig. Vor allem, weil das im Grunde ist das ja ein Motor, das ist ja schon so fast so Muscle-Car-Format, ne? Also ein großer V8 ist jetzt kein riesiger V8, aber 5 Liter Hubraum ist natürlich schon gewaltig. Und dann noch mit Kompressor aufladen. Also ab Leerlaufdrehzahl ist direkt Schub da bei dem Ding. Das ist absolut souverän.
Ja, und auch da gibt's so diese Oldschool-Vibes, das habe ich auch schon mal bei 1, 2 anderen Autos gesagt, wenn man so an der Ampel steht und so lauscht, wie der Motor läuft. Der läuft nicht so 100% rund, der schüttelt sich so ein bisschen und das finde ich, es hat halt immer so Emotionen, es hat Charakter. Das gefällt mir immer richtig gut, wenn man so merkt, okay, da vorne, da ist nicht irgendwie so eine kleine Milchpackung oder so, sondern es ist ein großer Motor und man hat richtig das Gefühl, okay, der läuft.
Ja. Das stimmt. Und das hat man bei dem Motor. Ist dir mal aufgefallen, wo du gerade sagst, man steht an der Ampel, wenn man im Dynamic-Modus ist und dann von der Ampel losfährt, dann ist das Ding wirklich scharf gestellt.
Ja.
Also ich finde, der Antritt, natürlich auch durch den Allrad, aber dieser Riesenmotor, der sofort liefert, das ist schon echt heftig, wie er dann wirklich so krallt sich so rein und zieht sofort weg. Also es ist echt... Das ist beeindruckend. Im normalen Modus fährt er sich dagegen total easy. Also auch die Automatik schaltet dann so ganz fast schon, also wirklich unmerklich so. Aber wenn man dann auf Dynamic stellt, dann wird's ernst.
Ja, das stimmt. In Dynamic, da spannt er so richtig, ne? Du merkst richtig, okay, jetzt will er. Aber in der Stadt bin ich meistens normal gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 8-Gang-Automatik ziemlich spät zurückschaltet. Also die nutzt so das Drehmoment von dem Motor die ganze Zeit. Mhm. Also man fährt eher immer ein bisschen untertouriger, was aber in der Stadt ja auch ganz angenehm ist, dass man da jetzt eben nicht permanent irgendwie, dass die Automatik da mal permanent zurückschaltet. Ich fand das Fahrwerk schon in normal relativ straff. Also jetzt nicht unangenehm, aber schon straff so, in Dynamic dann nochmal ein bisschen sportlicher. Und ja, ansonsten kann man einfach immer nur wieder sagen, der Motor, der kommt halt schon von unten raus, schiebt der halt. Und wie du es vorhin schon im technische Datenkapitel gesagt hast, halt so diese Saugercharakteristik, es wird einfach immer mehr Leistung, ne?
Ja, immer ich habe mich auf der Autobahn, auch wenn man dann natürlich mal ausdrehen kann, ab 5000, da kommt noch mal richtig was oben drauf. Und man ist ja schon, man sitzt da drin und denkt, wow, der Motor ist echt eine Wucht. Und dann plötzlich, dann kommt noch mal eine ordentliche Schippe und dann merkt man so richtig, wie er noch mal losmarschiert. Ja, also das lebt vom Motor, ne?
Ja, 100%. Das Auto wirklich, das lebt echt vom Motor. Was mich sehr positiv überrascht hat, war die Traktion. Denn ich konnte jetzt ja vergleichen mit, auch wenn es schon 8 Jahre her ist, mit dem F-Type damals, das war ein F-Type R Coupé ohne Allrad. Und der hatte teilweise halt schon bei trockener Straße, gut, klar, 550 PS damals, hatte der halt schon starke Traktionsprobleme. Jetzt im F-Type, selbst bei Nässe, konnte man im zweiten Gang ordentlich durchladen und das ohne große Probleme. Einmal kurz die Lampe an und dann ging er einfach nach vorne. Also das passt so gar nicht zu dem, was ich so vom F-Type im Kopf habe. Das ist einfach so ein wie so eine Art neumodisches Muscle Car mit diesem riesigen Motor. Irgendwie so ein Auto, mit dem man kämpfen muss. Nö, aber der Allrad tut dem Auto dahingehend wirklich gut, weil es einfach dann nur schnell geht. Schnell nach vorn.
Ja. Es ist auch in jeder Situation fand ich das souverän so vom Fahren. Ne? Also es war nicht am Kurvenausgang oder so, wenn man Autobahnauffahrt nimmt oder so. Das war nicht so, dass man gedacht hat, oh Vorsicht, hier liegen 700 Newtonmeter Drehmoment im Extremfall an. Das schnürt sich so durch die Kurve, das Auto.
Ja, genau. Und da kann ich dir sagen, das war vorher mit Hinterradantrieb ein bisschen ein anderes Gefühl.
So. Ich hätte dann Spaß gehabt, oder was meinst du? So ein bisschen lebendiger.
Ja, also lebendig war es auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
Wir müssen noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also ich habe schon gesagt, im Normalmodus lässt er sich ganz, ganz gesittet fahren, was finde ich jedenfalls auch gut zu einem Jaguar passt. Von einem Jaguar habe ich jetzt nicht so ganz dieses Image im Kopf, dass das jetzt so super sportlich sein muss. Aber im Sportmodus wird direkt etliche Gänge zurückgeschaltet und dann ist er auch wirklich auf Sport eingestellt. Aber ich finde tatsächlich, dass er auch nicht so von der Lenkung sich nicht so ganz sportiv anfühlt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so um die Mittellage so ein bisschen indifferent. Und wir haben ja auch schon über das Gewicht gesprochen. 1855 Kilo mindestens. Das spürt man schon, ne?
Ja, also witzig, dass du es sagst, denn ich habe hier in meinem Aufschrieb, ich lese es jetzt vorstehen, Lenkung könnte für meinen Geschmack sportlicher sein.
Ja, also sie ist sehr schwergängig. Also man braucht wirklich Kraft. Passt gut, ist so ein bisschen ein hemdsärmeliges Auto mit einem V8, aber ja, nee, also es könnte ein bisschen definierter einfach sein, der ist so leicht pendelig irgendwie, auch auf der Autobahn, gewöhnt man sich schnell dran, aber es ist trotzdem nicht so dieses crisp, es ist keine deutsche Präzisionslenkung.
Ja, es ist jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, ich weiß nicht, ob du das erwartet hättest, also ich hatte jetzt ja schon Vorwissen, es ist jetzt kein Auto, mit dem man richtig so Landstraßen-Gaudi macht. So, es kann das schon, besser auch, als ich es irgendwie in Erinnerung hatte, aber irgendwo sind dann halt immer wieder diese 1,9 Tonnen, die stehen ihm dann halt im Weg.
Ja, schon ein bisschen, das merkt man schon, das ist eher GT. Genau. Artig. Aber der Motor, der ist halt nicht GT, der ist wirklich
der Motor ist auf einfach Angriff. Wild.
Ja.
Der ist einfach wild.
Und dann kommen noch so ein paar kleine Sachen dazu, wo ich gedacht habe, irgendwie nicht so ganz Sportwagen, so wie ich das erwarten würde. Zum Beispiel der Pedalweg vom Gaspedal ist super, super lang. Mhm. Vielleicht ist das eine Sicherheitsmaßnahme, dass man nicht die ganze Zeit sofort durchlatscht. Aber es ist wirklich, also auf der Autobahn, wir hatten irgendwann schon mal ein Auto, wo der Pedalweg so lang war. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Aber das ist auch so.
War das der Mustang? Kann es sein, dass es der Mustang war?
Ja, das kann sein.
Ich glaube, es war der Mustang.
So aus dem, ja, dann ist es vielleicht wirklich einfach, dass man nicht sofort Vollgas geben kann.
Dieser Muscle Car Vibe.
Ja. Und trotzdem hat der Mustang dieses Car-Meet-Problem. Und die Bremse. Beim Jaguar wirklich ordentlich Power, aber auch nicht so ganz, ist irgendwie, wie bei der Lenkung, fehlen mir so die letzten 10% Präzision in der ganzen Sache so ein bisschen. Also damit ich verstehen kann, was will das Auto? Will das jetzt sportlich sein wirklich oder eher so in die GT-Richtung gehen? Es ist ein bisschen indifferent.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist genau dazwischen. Es soll schon sportlich sein. Mhm. Aber auch für die längere Strecke geeignet so.
Ja, und so. Luxuriös dann.
Genau, und luxuriös und halt gut für die Autobahn.
Und total souverän noch.
Genau, ja, alles also einfach. Aber ich muss auch sagen, auf der Autobahn zum Beispiel fand ich den F-Type wirklich super angenehm. Wenn man da im Normalmodus fährt, dann finde ich, kann man auch mal ein bisschen langsamer fahren, ohne dass jetzt irgendwie das langweilig wird oder so. Wenn man schnell fahren will, geht das halt. Also das Ding ist wirklich ordentlich schnell. Ja. Allerdings da eine Sache, die ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, ist jetzt kein Jaguar-spezifisches Ding. Aber ich frage mich, wieso mir das jetzt immer wieder auffällt. Und früher war das, oder bei älteren Autos ist es gefühlt nicht so. Und zwar Reifenmeldung. Ich wollte das Auto dann mal ausfahren, als entsprechend Platz war. Nicht bei der Regenfahrt, sondern bei einer anderen Fahrt. Und dann 2,85, pling, Reifenmeldung.
Ja, Performance-Luftdruck.
Genau, Performance-Luftdruck. Mhm. Und das hatten wir jetzt schon häufig. Beim GT3, beim Bentley, beim Polestar 1.
M4 CSL.
Mhm. Und das ist, da frage ich mich jedes Mal, warum gibt es denn nicht einen Reifendruck für alle Geschwindigkeiten? So, und das war doch, also jetzt klingt es wieder so, als wenn Opa vom Krieg erzählt, aber das war doch früher nicht so. Wenn es früher, ich sag mal jetzt 997 Turbo oder so, da bist du eingestiegen, hast Gas gegeben und egal, ob du nun 100 gefahren bist oder 300, da gab es einen Reifendruck. Ja. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob das die Sensoren einfach übersensibel sind so, aber es gibt einem ein schlechtes Gefühl, wenn du dann bei 2,85...
Wenn du eine Warnmeldung bekommst.
Und auf einmal macht das Pling und du denkst erstmal, oh Gott. Und dann denkst du, oh, Reifendruck. Und gerade Reifen haben wir nun schon häufig drüber gesprochen.
Ja, das ist ja mein Thema, ne?
Genau, weshalb Reifen ist ja nun nichts, wo du sagst, naja, komm, bleibe ich einfach drauf auf dem Pinsel.
Wird schon halten.
Genau, so, also irgendwie, ja, blöd.
Ist einfach, muss man, ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie die Nummer mit dieser diese Geschwindigkeitswarnung bei 1 km/h drüber ab 2024 verpflichtend bei Neuwagen. Ding, ding, ding.
Ja, also ist
fast hätte ich gesagt, ignorieren.
Ist wahrscheinlich wirklich nicht einfach übersensibel von der Sensorik her, aber ja, irgendwie hat man dann einfach ein schlechtes Gefühl.
Also du bist nicht ausgefahren?
2,85, dann bling, vom Gas.
Das ist vernünftig.
Ja.
Auf eine gewisse Art und Weise. nicht auf die gewöhnliche.
So vernünftig, wie man halt 285 fahren kann.
Aber Warnmeldungen dürfen natürlich nicht ignoriert werden an dieser Stelle nochmal. Also seid vorsichtig, wenn Warnmeldungen kommen, besser nachschauen oder auf jeden Fall vorsichtig machen.
Ja.
Eine Sache, ich habe ja gerade schon gesagt, also schnell ist er, das hast du auf jeden Fall festgestellt, habe ich auch, ich bin nicht ganz so schnell gefahren, aber ich würde sagen schnell genug. Eine Sache, wo der F-Type irgendwie doch versucht zu zeigen, ich bin aber wirklich doch auch manchmal sehr sportlich, weil das ist irgendwie, mir war es nicht ganz klar, ist das Getriebe im Sport, also im Dynamic-Modus. Mhm. Wenn man nämlich da wirklich hochdreht, feuert das Getriebe den nächsten Gang rein. Also es gibt so einen richtigen Ruck, der durchs Auto geht, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, oh, was war das? Hoffentlich können wir noch einen Schaltvorgang vornehmen gleich. Also das ist wirklich heftig. Also wirklich bang, das knallt einmal so richtig durch. Soll sequenziell sein. Ich glaube, das heißt sogar so, das Getriebe, ne? Da ist irgendwie noch mit Sequential irgendwie was drin von der Benamsung. Das ist schon heftig. Also das haben wirklich wenige Autos, finde ich, wo das wirklich so betont diesen Schaltvorgang vornimmt.
Ja, das ist kurios, denn es ist eine normale Wandlerautomatik, die ist sogar von ZF. Also ich vermute jetzt mal, ohne dass ich mich genau mit den Kürzeln auskenne, 8HP70 heißt die. Ich vermute mal, die wird auch in anderen Autos sein. Aber die hat wahrscheinlich hier eben, wie du sagst, eine besonders sportliche Abstimmung erfahren für den Dynamic-Modus.
Ja.
Ja, wenn du es halt nicht willst, dann machst du normal.
Da reißt es dann wieder so ein bisschen ein von der Emotionalität beim Getriebe. Im manuellen Modus hält er die Gänge nicht. Also weder im Normalmodus noch im Dynamic-Modus, da gibt es dann immer noch eine Kickdown-Funktion und dann wird einfach runtergeschaltet, ob man jetzt will oder nicht. Und ja, kann man machen, muss man nicht machen, finde ich.
Nee, ich finde es sonst auch charmanter, wenn du dann wirklich die volle Kontrolle, die volle manuelle Kontrolle hast.
Ja.
Aber gut, ist hauptsächlich auf der Rennstrecke interessant. Und wenn man ganz ehrlich ist, also der F-Type wäre jetzt kein Auto, mit dem ich unbedingt auf die Rennstrecke fahren würde.
Nein. Dafür ist er dann wieder zu sehr GT.
Ja, genau. Verbrauch. Ich habe einen Verbrauch rausgefahren.
Das ist hervorragend. Ich gebe dir auf jeden Fall 100 Punkte, Jan, weil du weißt es schon, ich habe leider beim F-Type keinen Verbrauch rausgefahren. Es war zeitlich nicht drin.
Ja, macht nichts.
Ich hätte die Wahl zwischen Verbrauch fahren oder fahren. Und dann habe ich mich für fahren entschieden.
Das ist auch besser so. So soll es sein. Ich habe ja einen Verbrauch rausgefahren. Also mein Verbrauch auf die gesamte Strecke.
10,8 ist WLTP.
Genau.
Wir erinnern uns.
Ja. 14,2.
Mhm.
Klingt natürlich jetzt erstmal mords viel. Ist natürlich auch viel. Ist auch mehr als die Werksangabe. Aber ich muss auch sagen, für so ein großes Auto mit so viel Hubraum, so viel Gewicht, fand ich schon fast okay. Zumal ihr wisst, ich gebe da jetzt nicht besonders Acht drauf. Ich fahre so, wie ich halt fahren würde. Ich habe auch mal einen Verbrauch auf eine Autobahnfahrt Bremen zurück. Das sind so gute 100 Kilometer. Habe ich mich zurückgehalten. So 130. 130 bin ich da gefahren. Da bin ich auf 12 Liter glatt gekommen.
Okay. Autobahn, ja, okay, wenn das über Land gegangen wäre, wenn da noch über Landfahrt mit drin gewesen wäre, da kommen wir dann doch schon in Richtung 11, irgendwas wahrscheinlich.
Und jetzt kommt es, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, also ich vermute, du hast da keinen oder nur einen ganz, ganz kleinen Anteil dran gehabt. Du hast das Auto ja aus der Tiefgarage zu mir nach Hause gefahren, wie viele Kilometer sind das? 3, 4?
Ja, höchstens.
Und als ich nämlich eingestiegen bin, war da noch der Verbrauch, ich vermute mal vom Überführungsfahrer drin, wie 600 Kilometer. Da war der Verbrauch, sage und schreibe, 10,1.
Nein, echt?
Kein Scheiß.
Ich habe nicht drauf geachtet. Okay.
Also da war der Überführungsfahrer oder die Überführungsfahrerin absolut diszipliniert. Chapeau.
Finde ich gut.
War bei dir in der Lehre, ne?
Ich habe nur gesehen, so beim Rollen in der Stadt, ne?
Mhm.
15, 16 Liter. Klar, ein F-Type fährt man jetzt nicht nur in der Stadt. Wahrscheinlich eher mal auf der Landstraße, Autobahn eher. Puh, das ist natürlich schon ganz schön heftig. Aber V8 Kompressor, ne? Also wenn man so einen Charger oder Challenger mit V8 Kompressor fährt, da wird man wahrscheinlich bei 15 oder 16 Litern sagen, ja und? Wo ist denn jetzt die Thematik?
Wie sagt man immer so schön, Spaß kostet, ne?
Tja, kommen wir zum Fazit, ne?
Unbedingt. Das machen wir.
Das Fazit.
Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, der F-Type ist nicht so richtig auf meinem Radar. Ganz ehrlich.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich fühle das Auto immer noch nicht so ganz. Ich finde, der Motor ist natürlich absolut beeindruckend.
Mhm.
Der ist das Teil am F-Type, wo ich sage, okay, das sticht wirklich komplett raus. Und der Rest ist für mich tatsächlich immer noch mit einem kleinen Fragezeichen behaftet. Gut, dass du gerade eben gesagt hast, er will irgendwo zwischen Sportwagen und GT sein.
Ja.
Für mich fühlt sich das irgendwie nicht so. Wenn ich den sportlich fahre, denke ich, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Wenn ich den GT-mäßig fahre, denke ich, irgendwie ein bisschen zu sportlich jetzt gerade. Also ich passe wahrscheinlich nicht in die Lücke, die der F-Type da aufmacht. Aber motorenseitig ist natürlich einfach crazy. Wirklich.
Ja, also der Motor macht für mich auch das Auto. Also ohne ihn gefahren zu sein, aber als Vierzylinder der F-Type für mich wahrscheinlich wenig Faszinationspotenzial. Ich muss tatsächlich sagen, auch 10 Jahre nach der Präsentation finde ich es immer noch ein schönes Auto. Und, das habe ich auch schon ein, zweimal erwähnt, ich finde in der heutigen Zeit, und das muss man ja schon so rausstellen, fühlt sich das Auto irgendwie noch so ehrlich und oldschool an. So anders als viele moderne Autos. Man hat wirklich noch das Gefühl, das ist noch ein ehrliches Auto. Aber, und das ist für mich, ich weiß, das werden jetzt einige von euch nicht verstehen können, für mich hat das Auto durch diesen gedämpften Sound extrem an Reiz verloren. Ich muss wirklich sagen, für mich war der F-Type so diese Krawallbude, die übelsten Sound gemacht hat, wo man drin saß und dachte, ey, man hatte einfach immer ein Grinsen im Gesicht. Jetzt ist er halt irgendwie erwachsener geworden.
Ein bisschen britischer. Also es ist ein bisschen mehr Understatement.
Ja, das ist Quatsch.
Ich finde, es passt auch ganz gut oder vielleicht auch nicht. Also ich hätte, meine Erwartung war ja auch, dass er lauter ist. Also ich, das ist kein Auto für mich persönlich, aber meine Erwartungshaltung wäre gewesen, der tischt auf.
So. Ja, genau. Ja, das muss ich sagen. Plus, und das darf man jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen, der Preis, ne? Ich finde 134.000 Euro ist schon sehr viel Geld. Und für 134.000 Euro gibt es auch andere Autos, die sehr schön sind. Also ich glaube, das Auto würde auch neu jetzt nicht bei mir in der Garage stehen. Aber jetzt komme ich um die Ecke. Ich habe natürlich mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt geschaut. Ne?
Werterhalt und so, ne?
Ja, und da finde ich, also Werterhalt ist nicht so gut, aber auf dem Gebrauchtwagenmarkt, ich habe mal geschaut, erstmal eine Riesenauswahl. Also wenn man im Markt ist für einen F-Type, über 700 F-Type aller Couleur, aller Baujahre, aller Motorisierung aktuell in Deutschland zum Verkauf. Das ist schon mal gut. So, hast eine große Auswahl. Und als F-Type R, also V8-Kompressor, haben wir jetzt ja schon gesagt, der muss es sein, mit 550 PS noch, also noch die frühe Motorisierung, aber dafür auch noch mit richtig Sound, gibt es Autos mit vertretbaren Kilometerständen, also so zwischen 30.000 und 60.000 Kilometer für unter 50.000 Euro.
Ja, und dann wird es natürlich interessant, ne?
Dann muss man sagen, also da kriegst du dann aber wirklich sehr viel Auto im Sinne von, du kriegst ein Coupé, ein sportliches Coupé, wenn man will, mit dem man sogar irgendwie in Urlaub fahren kann. Sehr viel Ausstattung, ein Megamotor. Und das für das Geld, alternativ irgendwie für einen neuen GTI so viel auszugeben oder das Auto, da hast du da aber schon an Emotionen alles.
Ja, das muss man sagen, das stimmt. Also das ist ja der große Vorteil dann vom F-Type, ne?
Genau, ja.
Über die Zeit kommt er.
Genau. Und da er ja eh bald eingestellt wird, gibt's ihn dann ja nur noch gebraucht.
Ja, so bitte.
Perfekt,
so macht es, so ergibt es am Ende alles Sinn. Aber natürlich, und das so sind wir ja im Grunde auch eingestiegen, der F-Type, der ist halt nicht einfach ein Auto, was man jetzt mal so kauft, weil man jetzt ein sportliches Auto haben will. Eigentlich entscheidet man sich ja bewusst für einen F-Type. Ne? Also ich glaube, die meisten, die den F-Type kaufen, werden sagen, ich möchte nur den F-Type, weil ich finde das Design so super. Ich finde Jaguar, das ist so eine tolle Marke. Und ich will dieses ganze, diesen ganzen Vibe irgendwie vom F-Type haben. Ja. Da wird ja keiner sitzen und eine Liste machen und dann am Ende bleibt der F-Type stehen. Also,
nee, das glaube ich auch nicht.
Sehr unwahrscheinlich. Es ist wirklich auch wieder so ein Herzauto oder Bauchkaufauto.
Ja, definitiv. Aber die mögen wir ja grundsätzlich.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die ein bisschen mehr Charakter haben, ne? Als viele andere Autos, die mit dem Kopf gekauft werden. Hast du noch was?
Nee, ich habe auch nicht.
Wir sind ausgequatscht für heute.
Ja, für heute reicht's. Aber, weil du es gerade so schön angeteased hast, nächste Woche gibt's dann wieder ein Auto, was zumindest ein bisschen mehr mit dem Kopf gekauft wird.
Ich überlege gerade, oh ja. Ja, auch ein richtiges Erfolgsauto für diese Marke, ne?
Ja.
Das ist ein richtiges, also es ist fast schon, glaube ich, mit das wichtigste Auto dieser Marke. Vielleicht noch zwei andere mit drin, aber.
Und wenn man ganz, ganz genau ist, jetzt machen wir es nochmal spannend.
Moment könnte es alles sein.
Jetzt könnte es alles sein. Wenn es ganz genau, wenn man es ganz genau nimmt, ist das ein Antriebskonzept, was wir so noch nicht hatten.
Ja, stimmt, du hast recht. Ja. Also im Detail zumindest. Genau. Ne? Also grundsätzlich hatten wir sowas in die Richtung schon mal, aber in dieser Ausführung noch gar nicht.
Ah, das ist gut. Wieder perfekt.
Richtig gut, richtig gut. Also wer errät, das ist der, ist dann herzlichen Glückwunsch.
Okay, Peter, vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Danke dir, Jan.
An euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.